als Hanseat. Ich packe jetzt mal ihre Geburtsstadt Hannover mit in den hohen Norden. Nimmt man ja ungerne Preise entgegen. Das wissen wir nicht erst seit Helmut Schmidt. Was verschafft uns die Ehre, dass Sie den VDJ Columbus Ehrenpreis entgegennehmen?
Das ist ein Preis, den ich sozusagen als ehrlichen Preis ansehe, weil es eben von einer Vielzahl von Fachleuten gewählt ist und nicht, dass irgendeine Gruppe, eine Jury bestimmt hat und einfach nach irgendwelchen Dingen vorgeht. Das haben die und die Leute ihn schon bekommen und jetzt ist der in der Reihe und dann der Nächste. Es ist aus meiner Sicht einer der wenigen Preise im Tourismus, die sehr objektiv sind.
Hat unsere Mitgliederversammlung lange darüber diskutiert und abgestimmt. Das Besondere an diesem Preis ist ja, dass die VDRJ nicht nur eine Person, sondern auch ein Lebenswerk, ein Oeuvre als Ganzes auszeichnet. Und ja, bei Ihnen kann sich dieses Werk wohl durchaus sehen lassen. Aida, Arosa, auf dem Wasser, auf dem Land, Aja, die Hotels, das Louis Jakob. Bei aller Unterschiedlichkeit, das ist auf den ersten Blick eine bunte Wundertüte, die so nach Ihrem Gusto zusammengestellt wurde oder ein mit knallhartem Kalkül aufgebautes Imperium?
Also es ist immer wie im Leben. Es ist natürlich zum überwiegenden Teil ein Geschäftsmodell, ein industriell aufgebaute Sache. Aber es sind eben auch Zufälligkeiten dabei. Sie nannten vorhin das Jakob. Es gibt das Paradies in der Schweiz und so weiter. Das sind also ja irgendwelche besonderen Perlen, die ein bisschen aus der Art schlagen. Und deswegen ist es eben eine Mischung. Ich sage mal 80-90% normales Geschäft, aber so ein klein bisschen ab und zu auch mal aus dem Bauch raus.
Wie kommen Sie an diese Perlen? So zwei Sätze. Die laufen Ihnen über den Weg und Sie sagen, ja, das würde mich ansprechen?
Nein, das sind natürlich immer persönliche Geschichten. Die Perle in der Schweiz, die wirtschaftlich gar keine Perle ist, die ist emotional eine Perle, aber wirtschaftlich nicht. Da hat mich meine Frau darum gebeten, dass ich das mache, weil da das Ehepaar, was dieses Haus bewirtschaftete, auf dem Wege war, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil das umgewandelt werden sollte in Eigentumswohnungen. Ja, und das Haus an der Elbchaussee, das Jakob, das hat so ein bisschen damit zu tun, weil ich meine Tochter sehr gerne in Hamburg halten wollte. Und die war mit einem Münchner liiert, den sie auch geheiratet hatte. Und sie war auf dem Weg, nach München zu ziehen.
Das geht ja gar nicht. Nee. Nichts gegen die Münchner Kollegen. Was unterscheidet Ihre Konzepte en Detail von den normalen, in Anführungszeichen, Projekten Ihrer Mitbewerber, die auf dem Markt sind? Zum Beispiel die Arosa Resorts oder jetzt Aja, die neue Marke.
Also ich komme immer vom Markt. Und in der Branche, also die ganze Touristikbranche in Deutschland, ist ja sehr, sehr kleinteilig. Und es sind sehr viele kleine Privatunternehmer, die eben immer sehr stark von eigenen Emotionen ausgehen, so wie ich eben gesagt habe, beim Jakob und Paradies auch. Und das geht meistens nicht gut. Ich bin ja nicht alleine. Ich muss sagen, mein Team, wir alle, sind immer vom Markt gekommen. Ich beschäftige mich persönlich sehr, sehr viel mit gesellschaftlichen Trends. Wo gehen wir hin? Also meine Firmenphilosophie seit einigen Jahren ist, wir werden immer älter, leider im Durchschnitt auch immer ärmer und immer gesundheitsbewusster. Ergo fragt der Markt nach Produkten, die dahin gehen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, man hat es in Deutschland weitestgehend noch nicht verstanden, dass Hotellerie im Bereich Business und Urlaub total unterschiedlich sind. Im Business-Bereich habe ich das notwendige Übel, irgendwo zu schlafen, zu duschen, zu essen. Im Urlaub, da will ich nicht schlafen und essen, da will ich was Ganzheitliches haben. Und diese Differenz, die ist bisher in Deutschland noch nicht erkannt, das beginnt mit der Ausbildung der Mitarbeiter, die werden alle nach Business-Regeln ausgesucht. Und deswegen gibt es eben mit Ausnahme der Kreuzschifffahrt, die das verstanden hat und deswegen läuft die so gut, mit kleinen Randbereichen, mit den Clubs und dann hört das schon auf. Alle anderen machen Hotelprodukte und produzieren keinen Urlaub. Und das ist eben der Erfolg von Arosa oder jetzt noch viel, viel mehr von Aja. Für mich wird Aja was viel, viel entscheidend Größeres als Aida. Das ist eben Urlaub pur für 80% der Bevölkerung bezahlbar, mit diesen Dingen eben auch gesundheitlich orientiert, mit Entertainment, mit einem Urlaubsgefühl.
Und, also das ist natürlich ein Statement zu sagen, das ist noch revolutionärer als damals Aida.
Der Markt ist größer.
Und was Aja angeht, eben auch diese modulare Geschichte, modular selbstwachsend. Ich kann aussuchen, was ich möchte, alles kann, nichts muss.
Das ist richtig, wobei wir vom Markt herkommt, auch jetzt wieder die Anforderung haben, dass eben viele, viele Familien sagen, das Zweite ist wunderschön, aber ich will am Anfang des Urlaubs wissen, was ich am Ende zahle. Das heißt, die Frage nach gewissen All-Inclusive-Strukturen müssen wir auch bedienen. Der Markt ist ungefähr 50-50 im Augenblick, aber dieser All-Inclusive-Bereich wächst und wir geben uns eben größte Mühe, um die 500 Euro die Woche in einem, wir lassen ja nicht klassifizieren, aber wenn es klassifiziert wäre zu einem 4-Sterne-Plus-Hotel mit sehr vielen zusätzlichen Dingen, mit Gala-Dinner und weiß ich was allem, das den Menschen anzubieten. Dass eben 80% der Bevölkerung nunmehr nicht irgendetwas haben, was begehrlich ist, aber was für sie nie erreichbar ist. Wir bedienen also 80% der Bevölkerung mit unserem Angebot.
Was kostet die nach dem Louis Jakob? Spontan gebucht, ohne Frühbucherrabatt?
Im Doppelzimmer etwa 250 Euro.
Oh, das ist ja gar nicht
viel zu billig. Sie zahlen in Manchester, zahlen Sie 500. Aber das ist der Hamburger Hotelmarkt, der ist kaputt.
Und ich habe in Manchester nicht diesen wunderbaren Blick. Wir haben mal irgendwann mit Golfern auf der Terrasse gestanden und haben Golfbälle abgeschlagen und haben gesagt, wir wollen die Container auf den Schiffen treffen. Aber wir hatten das ja vorhin schon. Ich habe leider, weit, weit vorher sind Sie irgendwo ins Wasser gefallen. Würden Sie das heute noch schaffen?
Das kommt darauf an, wie nah das Schiff am Ufer vorbeifährt.
Wenn ich mich ein bisschen umhöre und in den einschlägigen Foren lese und stöber, dann finde ich ganz besonders zu Ihren Arosa-Resorts größtenteils sehr positive Kommentare. Menschen berichten tolle Erlebnisse, die sind rundherum zufrieden. Und völlig gleich, ob ich jetzt Sylt, Bazzaro, Travemünde, Kitzbühel angucke. Wann gibt es die Chance, dass noch mehr Gäste noch mehr Resorts besuchen können? Es ist ja seit einigen Jahren im Gespräch, dass es expandiert wird, dass das Projekt, dass das Produkt expandiert. 10 sollten es mittlerweile sein. Es sind 4. Wie schätzen Sie da die Zukunft ein?
Also, wie ich vorhin sagte, wir haben uns erstmal mehr darauf konzentriert, auf die 80 Millionen Menschen, die wir mit AYA im deutschsprachigen Markt bedienen. Arosa hat heute ein Marktvolumen, wir haben ja einen ganz klaren Quellmarkt im deutschsprachigen Raum mit etwa 5-6 Millionen Menschen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Arosa, wir haben mittlerweile in der ganzen Branche mit Abstand die höchsten Belegungszahlen und wir haben die höchsten Durchschnittsraten. Wir haben im letzten Jahr im Durchschnitt über 75% Belegung ganzjährig und das an der Ostsee, Nordsee, in den Alpen, über alles gerechnet, abgeschnitten. Aber es ist heute sehr schwer, bei den Preisen, die man im deutschsprachigen Raum erzielt, eine Immobilie mit der Qualität und vor allen Dingen mit diesen großen Spas herzustellen, die dann auch bezahlbar ist über die Raten, die man am deutschen Markt bekommt. Ich sage immer, in Frankreich zahlt der Deutsche alles.
In Deutschland. Weil er in Frankreich ist und sagt, das ist jetzt Urlaub, das ist andere Luft und das ist einfach so.
Und in Deutschland verhandelt er. Er hat es eben einfach gelernt, diese Schnäppchenmentalität, dass man in Deutschland vom Anzug über das Auto, über alles, was man konsumiert, die Möglichkeit hat zu verhandeln.
Jetzt haben die Leute vielleicht sehr wohlhabende Menschen im Kopf und sagen, das Geld, was ich nicht ausgebe, kann ich irgendwie sparen und dann habe ich es irgendwann mal gut im Alter. Sie gehören jetzt auch zu den etwas begüterteren Menschen, die auch sehr fleißig waren, die auch ein bisschen vielleicht gespart haben, Fortune hatten. Meinen Sie nicht, dass wenn die Leute in der Jugend, in der Mitte sparen, dass sie es dann im Alter genießen und umso mehr Geld ausgeben für zum Beispiel schöne Hotelübernachtung?
Heute ist nicht sicher. Wir wissen ja alle, die armen Menschen, die gespart haben und die seine Lebensversicherung gegeben haben oder auf die Kasse gegeben haben oder teilweise auch in Aktien, was daraus geworden ist. Ich würde sagen, im Leben das einzig Beständige ist das Unbeständige. Und deswegen heute schon zu sparen, um sich zu sagen, ich bin sicher und im Alter mache ich Urlaub. Nein, man muss natürlich Vorsorge treffen, das ist ganz klar. Aber den Genuss, den ich heute nicht habe, da habe ich keinerlei Garantie, dass ich den irgendwann mal nachholen kann. Das beginnt mit der Gesundheit, dass ich viele Dinge unter Umständen irgendwann gar nicht mehr machen kann, auch wenn ich das Geld habe. Das beginnt auch, dass ich das Geld vielleicht später gar nicht mehr habe und es besser gewesen wäre, ich hätte jetzt für Urlaub ausgegeben. Das beginnt auch damit, nach der alten Bismarckschen Regel oder Ursprung, Urlaub war mal dafür da, zur Gesunderhaltung und zur Erhaltung der Arbeitskraft. Das heißt, wenn ich im Mittelalter oder Jugend keinen Urlaub mache, habe ich hinterher gesundheitliche Probleme.
Haben Sie gerne viel und ausgiebig Ferien mit der Familie gemacht? Haben Sie es freiwillig gemacht oder hat Ihre Frau gesagt, Horst, jetzt bitte mal, ist Ferien?
Also ich bin, Sie wissen immer, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Ich bin das schlechteste Beispiel dafür. Ich habe am Beginn meiner beruflichen Karriere 10 Jahre so gut wie überhaupt keinen Urlaub gemacht. Natürlich wurde ich dann angehalten, Urlaub zu machen. Ich habe auch gerne Urlaub gemacht, aber Urlaub war zugleich auch immer, früher gab es ja noch keine Handy, da liefen dann die Boys, die Bellboys am Strand mit großen Schildern lang, Herr Ra, bitte ans Telefon. Und so ging das den ganzen Tag. Also ich bin nicht ein gutes Beispiel für das, was ich gerade vorhin gesagt habe.
Führt zur nächsten Frage. Sie haben sehr viele Sachen angestoßen. Sie haben der Kreuzfahrt sozusagen, der klassischen Kreuzfahrt, den da ausgemacht. Sie haben Ideen entwickelt, Konzepte entwickelt und vor allem nach diesem Motto, jeder Schuss ein Treffer. Es gibt im Grunde genommen nichts Wirkliches, was Sie angefasst haben, was richtig in die Hose gegangen ist. Warum lehnt sich dann ein Horst Rahr jetzt nicht zurück und sagt, ich habe viele schöne Hotels, ich habe Resorts, ich habe ein bisschen Besitzung in Europa, ich habe eine tolle Familie. Warum genießen Sie jetzt nicht die Früchte Ihres Erfolges?
Unternehmer sein ist ein Zustand und den kann man nicht abstellen. Das ist der, ein Unternehmer kann doch nicht weglaufen. Und entweder man hat es oder man hat es nicht. Man hat eben diesen Drang, immer was zu machen oder man hat ihn nicht. Und das kann man nicht abstellen. Und ich glaube, es wäre auch sehr ungesund, wenn ich jetzt irgendwo nur noch Golf spielen würde oder morgens um Staubsauger rumtanzen würde oder ähnliche Dinge machen würde. Das will meine Frau auch nicht.
Ist so ein bisschen wie bei Papa Ante Portas, wo Herr Lohse nach Hause kommt und sagt, jetzt kann ich mich völlig und ganz nur um dich kümmern. Sie haben gesagt, Unternehmer zu sein ist ein Zustand. Das ist die eine Sache. Jetzt kann ich aber Unternehmer sein und meine ganzen Unternehmungen im Blick haben. Ich kann aber auch immer noch im Alter, Sie sind, wenn ich das sagen darf, in den 70ern, die Franzosen nennen das Troisième Âge, im dritten Lebensabschnitt, Sie sind ja nicht nur Unternehmer, Sie treiben ja immer noch Dinge an, Sie haben ja immer noch Ideen. Was ist Ihr Nukleus? Wo kommt das her?
Aus dem Bauch. Nein, irgendwo, so bin ich halt. Ich bin unheimlich neugierig. Mich interessiert die Welt unheimlich, mich interessiert, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich setze mich unglaublich viel mit gesellschaftlichen Prozessen auseinander. Ich sitze manchmal auf irgendeiner meiner wunderbaren Terrassen, die ich überall habe, nur eine Stunde und denke einfach nur mal, wo kann was hingehen? Wo kann dieses Tal, wo kann diese Welt hingehen und so weiter? Ich bin jetzt gerade an einem ganz artfremden Konzept wieder, einem Tal in der Schweiz, was touristisch wenig Chancen habe, bin ich mit Microsoft dran, das eine Art europäisches Silicon Valley zu entwickeln. Und das sind eben Dinge, dass man da sitzt, dem Tag geht schlecht und überlegt, nicht nur alleine, auch mit dem einen oder anderen spricht, wozu eignet sich ein solches Tal? Das ist für mich eines der schönsten Täler der Welt. Da die meisten Blumen gibt es da, die meiste Sonne, da gibt es einen Kaltgeysir, da ist die Welt total in Ordnung. Aber es sind keine Touristen da. So, und die Menschen, das ganze Tal ist auf Touristen aufgebaut, den Menschen geht es schlecht. Ergo muss man sich neu erfinden. Und das war eben meine Aufgabe bei der deutschen Seereederei. Ich habe ja eine der größten Privatisierungen gemacht und ich musste diese deutsche Seereederei, als ich dahin kam, gab es ja nichts mehr. Es waren alte Schiffe, die hatten kein Hinterland mehr und so weiter. Ich habe die innerhalb von 20 Jahren jetzt 4-mal neu erfunden.
Sie denken also nicht ans Kürzertreten. Wenn Sie wissen, dass Sie nie kürzer treten werden, dass Sie glücklich, zufrieden und das auch als Gesundimpuls brauchen, dann können Sie auch alles alleine machen. Natürlich brauchen Sie Partner, aber Sie brauchen keinen Macher an Ihrer Seite. Jetzt erinnert sich ja die Branche an die großen Erwartungen, die sie hatte, als sie vor einiger Zeit Richard Vogel gebeten haben, sie zu begleiten. Und nach einem knappen Jahr haben sie gesagt, jetzt geht jeder wieder seine eigenen Wege. Kann es nur einen Macher geben bei Ihnen? Wie ist das gekommen? Ich meine, Richard Vogel ist ja ein ähnlich umtriebiger und quirliger und innovativer Geist wie Sie. Ausdenken, durchrechnen, machen, fertig. Ist da kein Platz für zwei?
Das ist sicherlich eins der Argumente, dass man, ich habe ja auch den Beginn der deutschen Seereederei mit meinem Partner aus der Schifffahrtsbranche, Nikolaus Schüß, gemacht. Und da sind eben auch zwei Unternehmertypen aufeinander gestoßen. Und das geht eben. Einer muss 51% Abschluss haben, ne? Und das ist sicherlich einer der Punkte. Und da hat meine Tochter also auch sehr drunter gelitten. Ich bin nun einfach dominant, ich kann es nicht abstellen.
Ach so, nicht unter Richard Vogel, unter Ihnen?
Unter mir, ja, ja. Ich wollte ja früher auch mal ins Unternehmen nehmen und so weiter. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Mit Richard Vogel, es passt da einfach nicht. Es gab viele Punkte, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Zugänge, auch unterschiedliche Arbeitseinsätze und so weiter und so weiter. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen arbeitsamer. Und das hat einfach nicht gepasst. Und dann soll man eben sich auch versuchen, den Anstand zu trennen.
Wie Hanseaten das eben so machen?
Ja, also ich sage immer, die Hanseaten, das ist ein Etikett, das haben die unheimlich gut hingekriegt, indem sie sich ein Jacket mit Goldknöpfen angezogen haben. Die sind genauso wie die Stuttgarter und die Münchner und so weiter. Das ist überhaupt kein Unterschied. Ein Blazer angezogen haben sollte.
Den Blazer. Wobei, Sie sind, das ist dunkelblau mit hellem Nadelstreifen?
Ich glaube, ein bisschen rötlich ist das sowas.
Oder so? Also der Streifen, nicht der Anzug. Der Hörer sieht es ja nicht. Wenn Sie heute Abend wieder in Hamburg angekommen sind, wie sieht Ihr Abendprogramm aus? Wo findet die Muße statt?
Die findet zu Hause statt. Ganz wie jeder normale Mensch, der morgens um kurz vor 6 oder 5:30 aufgestanden ist, geflogen ist und dann nach Hause kommt und dann in meinem Alter, der setzt sich aufs Sofa. Liest vielleicht ein bisschen Zeitung, spricht ein bisschen, isst eine Kleinigkeit, wahrscheinlich gar nicht essen, ist viel gesünder. Und dann irgendwann ins Bett gehen. Also nichts Großes.